Fünftes Kapitel: Caccia Ladro, Räuberjagd. Kurze Zeit später fanden meine Gefährten Raidri, Traviane, Ditlinde und ich uns im Umkleidezimmer wieder und redeten, argumentierten, drohten und beschwichtigten den jungen Mann, auf dass er mit seiner Geschichte rausrücke. Der Jüngling hatte sich mit der sogenannten Dergelfeld-Bande eingelassen, da er laut eigener Aussage keine andere Wahl hatte. Diese Bande hatte sich in einem Dorf im Westen von Andergast mit einer weiteren Diebesbande getroffen, welche ihnen unter anderem die Saufeder als Beute eines Raubzuges gegeben hatte, um sie zu verkaufen. Auf unser Nachfragen hin nannte er uns wichtige Informationen über die Mitglieder der Dergelfeld-Bande und deren möglichen Pläne in Andergast. Zum einen wäre da der Anführer, Alrik, der Weibel genannt. Er wollte laut Raidri eine fette Sau schlachten. Notiz: Uns war sofort klar, dass hiermit der fette Schinken gemeint war. Eile war also geboten, da Raidri im Badezuber sitzend behauptete, auf seine Freunde zu warten. Weitere Mitglieder der Bande waren der lange Stiepen, der im Geflügelhaus Gänse rupfen wollte. Notiz: Wohl ein Hinweis auf den Travia-Tempel. Der feine Burkhard, der sehr gerne den feinen Herren mimt und den Kerker der Flammenbestie besichtigen wollte. Notiz: Bei diesem Hinweis taten wir uns wirklich schwer. Gab es doch mehrere Orte in der Stadt, auf die dieser Hinweis deuten konnte. Den Praios-Tempel, den Ingrim-Tempel und die im Hafenviertel gelegene Taverne Zur Sonne. Dann war da noch die Rote Nelle, die den Amtsschimmel von der Kette lassen wollte. Notiz: Wir vermuteten einen möglichen Zusammenhang mit dem Ratskeller, einem Etablissement unter dem Rathaus. Das letzte Mitglied der Dergelfeld-Bande nannte sich Magister Pompilius und war wohl ein echter Zauberer. Er wollte Zauberbranntwein kaufen. Notiz: Hiermit war sicherlich ein alchemistischer Laden oder die Magierakademie selbst gemeint. Eines war uns klar: Wir mussten mit äußerster Vorsicht agieren. Zwar kam uns zugute, dass Raidri so ausführlich erzählte und die Bande sich aufgeteilt hatte, dennoch durften wir keinen der Räuber unterschätzen. Gemeinsam rätselten wir, welche Orte wir zuerst besuchen sollten, da wir unmöglich alle angedeuteten Lokationen erkunden konnten. Schließlich kamen wir überein, uns erneut zu trennen und somit zumindest zwei der Schufte auf hoffentlich frischer Tat überraschen zu können. Ditlinde verweilte mit dem kooperativen Raidri im Badehaus und würde das Mitgehörte an die Garde weiterleiten. Rasch teilten wir uns auf. Aufgrund der Klarheit des Aufenthaltsortes des Weibels wählten Faruk und ich den fetten Schinken als Ziel unserer Suche. Kiranos und Trogerik wollten sich im Praios-Tempel umsehen, da es die Pflicht eines jeden frommen Wesens auf Dere war, eine drohende Gefahr dort zu melden, wie Kiranos treffend einbrachte. Da der Praios-Tempel selbst ein mögliches Ziel der Schandtaten des feinen Burkhard hätte sein können, war diese Pflicht umso höher. Notiz: Ein Einwand Kiranos, der meiner Meinung nach von jedem aus der Runde hätte kommen müssen. Dass aber gerade der abgeklärte Zwerg diese Aussage tätigte, zeigte mir einmal mehr, welch fromme Seele in ihm schlummert. Ein Thema für einen ruhigen Abend am Feuer. Traviane würde im Travia-Tempel auf uns warten. Raschen Schrittes begaben wir uns also zu den besprochenen Zielen. Faruk und ich, mit dem Schlüssel zu unserer gemeinsamen Truhe im Gepäck, welchen mir Kiranos zuvor aushändigte, bemühten uns dabei, so wenig wie nur irgend möglich aufzufallen, was mir ziemlich leicht fiel. Seit meine Robe in der Reinigung war, war ich für die meisten Passanten wie Luft. Ich kann nicht behaupten, dass mir dieser Umstand besonders gefiele. Endlich waren wir am fetten Schinken angekommen. Nun ging alles sehr schnell. Ich war äußerst angespannt ob der unklaren Situation, die sich uns bot. Zunächst sprachen wir Albertine an, ob sie einen gewissen Alrik kenne und ob dieser im fetten Schinken sei. Dies bejahte sie und fügte hinzu, dass er bereits auf unserem Zimmer auf uns wartete, da er ja offensichtlich ein Freund von uns sei. Die Anspannung wuchs. Faruk und ich eilten hinauf zu den Schlafräumen. Natürlich nicht ohne Albertine vorher den Auftrag zu erteilen, die Wachen zu rufen. Auf dem Flur vor unserem Raum angekommen, wies mich Faruk mit einer Geste an, leise zu sein und stehen zu bleiben. Er wollte zum Zimmer schleichen, um die Lage auszukundschaften und einen eventuellen Überraschungsangriff durchführen. Aufgeregt wie ich war, musste ich mich stark zügeln, nicht mit lautem Gepolter in unser Zimmer zu stürmen. Ich war der Meinung, möglichst wenig Zeit zu verlieren, wäre das Mittel der Wahl. Doch der Aranier sollte mich eines Besseren belehren. Ich traute meinen Ohren nicht. Auf den hölzernen Dielen des Flurs schlich Faruk tatsächlich lautlos in Richtung unseres Zimmers. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, er hätte einen Silenzium gewirkt. Fex war uns wahrlich hold. Nachdem der unhörbare Faruk die Tür erreicht hatte und sich ein Bild von der Lage im Inneren gemacht hatte, bedeutete er mir, auf sein Signal hin in den Raum zu stürmen. Mit seinen Fingern zählte er von 3 herunter und öffnete rasch die Tür, während ich zu rennen begann. Als ich wenige Augenblicke später schließlich in das Zimmer gerannt kam, sah ich den noch unbewaffneten Faruk vor dem Fenster stehen, den Fluchtweg des Weibels versperrend, der ebenfalls unbewaffnet vor unserer Zimmertruhe stand. Er griff gerade nach seinem Schwert, welches auf dem Boden zwischen Faruk und ihm lag. Was für ein mutiger Mann Faruk doch ist. Gedankenschnell versuchte ich, einen Blitzdichtfind auf den Dieb zu wirken, was jedoch gehörig daneben ging. Ein erneuter peinlicher Moment, in dem ich die Formel ausrief und nichts geschah. Lurfo, Boron sei seiner Seele gnädig, hätte sicher eine angemessene Lehre und einen guten Ratschlag parat gehabt. Den Zwölfen sei es gedankt, dass die Anwesenden etwas anderes im Sinn hatten, als diese Peinlichkeit auch nur im Ansatz zu beachten. Faruk zog seine Dolche und sprach auf den Dieb ein, er solle sich ergeben. Ich näherte mich meinem Freund bis auf Armesreichweite und unterstützte die Eindringlichkeit seiner Worte durch die Information, dass die Wache bereits hierher unterwegs war. Alrik, der sich noch siegessicher wähnte, gab nun uns die Chance zu gehen, bevor er uns erledigen würde. Faruk war der Worte wohl überdrüssig geworden oder hatte die Sinnlosigkeit des Versuches erkannt, den Weibel zum Aufgeben zu bewegen. Jedenfalls griff er den Schurken an. Um meinen Freund zu unterstützen, versah ich ihn mit einem Acceleratus, welchen Faruk bereits kannte, und verschaffte ihm dadurch einen Vorteil. Alrik begann mit seinem großen Schwert, welches noch in der Scheide steckte, auf meinen Freund einzuschlagen, der jedoch, sicherlich durch den zuvor effektiv gewirkten Zauber beschleunigt, auszuweichen vermochte. Der folgende Angriff Faruks traf den Anführer der Diebesbande, da dieser schlichtweg zu schnell und präzise ausgeführt wurde. Vom Ehrgeiz gepackt, versah ich den getroffenen Dieb, der das Schwert inzwischen aus der Scheide befreit hatte, erneut mit einem Blitzdichtfind, dessen Wirkung dieses Mal jedoch jedes bisher von mir erzielte Ergebnis bei weitem überragte. Ich kann mir den Erfolg nur durch meine stetig wachsende Felderfahrung bestimmter Zauber erklären. Ich werde immer routinierter in Ablauf- und situationsbedingtem Einsatz meiner Kräfte, weshalb meine Gestik und die Konzentration auf den Zauber außerordentlich flüssig und fokussiert waren. Der Spruch verwirrte, kaum ward er gewirkt, den Weibel so dermaßen, dass er taumelnd über den Rand der Truhe stolperte und mit seinem Gesäß voran in eben dieser verschwand. Nur seine Beine und das Schwert in seiner Hand ragten noch daraus hervor. Wild fluchend und mit dem Schwert gefährlich fuchtelnd, zappelte Alrik in seinem Gefängnis. Faruk knallte den Deckel der Truhe zu, wobei er sehr behende den wilden Schlägen des Weibel aus dem Weg ging. Durch den herabfallenden Deckel, der den Gefangenen schmerzhaft an Armen und Beinen traf, verlor dieser sein Schwert und war nun keine Gefahr mehr für uns. Zur Vorsicht beförderte ich das große Schwert mit einem Tritt beiseite und setzte mich auf den Deckel der Truhe, was Alrik erneut Schmerzensschreie entlockte. Diesen grandiosen Moment des Triumphes werde ich so bald nicht wieder vergessen. Ein Hochgefühl sondergleichen durchfuhr mich, als mir auf der Truhe sitzend klar wurde, welch gefährlichen und kampferprobten Mann ich durch einfachste Mittel festgesetzt hatte. An dieser Stelle muss ich natürlich auch das besonnene und taktisch kluge Vorgehen Faruks lobend erwähnen. Wir haben als effektives und raffiniertes Duo agiert. Notiz: Lurfo wäre stolz auf mich. Nicht nur wegen des so wirksamen Zaubers, sondern auch wegen der lobenden Erwähnung meines Freundes. Dieser wäre jedoch ohne mich leichte Beute für den Weibel gewesen. Faruk schloss das Fenster des Zimmers, welches sich der Dieb als Fluchtweg geöffnet hatte, und wartete mit mir auf die Wache. Es dauerte recht lange, bis die Gardisten erschienen, den Weibel abführten und uns ins Zeughaus zitierten, um eine Aussage zu machen. Faruk und ich sichteten jedoch zunächst die Beute des Räuberanführers und stellten mit Zufriedenheit fest, dass nichts von Wert fehlte oder gar durch den Sturz Alriks in die Truhe zerstört worden war. Die aufgelöste Wirtin Albertine bot uns als Wiedergutmachung für ihr törichtes Verhalten den Schlafplatz im fetten Schinken ohne weitere Kosten an und versicherte uns, wir könnten unsere bereits gezahlten Silbertaler ebenfalls zurückhaben. Diese Situation war ihr zutiefst peinlich, da sie von dem charmanten Alrik so dermaßen um den Finger gewickelt worden war, dass sie ihm alles über uns erzählt hatte, ohne es überhaupt bewusst wahrzunehmen. Eine Gabe, die ich in meiner Heimat häufig beobachtete. Die Sprache kann in vielerlei Situationen eine effektivere Waffe sein als so manches Schwert. Wir konnten die Frau jedoch erfolgreich beruhigen. Es war den Göttern sei Dank ja nichts abhanden und niemand zu Schaden gekommen.
Aus dem Diarium des Kianos, Sohn des Melairosh, Feinmechanikus aus Morolosh in den Ambosbergen. Während meine Gefährten zunächst in den fetten Schinken zurückkehren wollten, um dort nach der Sicherheit unseres Gepäcks zu sehen, gab ich zu bedenken, dass es unsere Pflicht sei, zuvorderst die Unversehrtheit der Tempel zu schützen. Voller Vertrauen in die Fähigkeit von Angrosch-Priestern, auf sich selbst aufzupassen, schlug ich den Tempel des Praios als erstes Ziel vor, denn dieser sei doch bei den Menschen wohl der höchste der 12. Leider gelang es meinen Gefährten aber nicht vollständig, die Angst um ihren Besitz hintanzustellen, und so entschieden wir, uns zu trennen. Während Trogerik und ich zum Praios-Tempel eilten, würden Romaldo und Faruk den Weg in unser Gasthaus fortsetzen, um uns dann im Tempel wieder abzuholen. Damit er unser Gepäck prüfen könnte, gab ich den Schlüssel für unsere Truhe an Romualdo und wir machten uns unverzüglich auf den Weg. Allerdings nicht ohne Dietlinde, die Raidris Geständnis mit angehört und daraufhin nach der Stadtwache geschickt hatte, einzuschärfen, dass sie sicherstellen solle, dass Raidri den Wächtern alles sagen würde, was er uns bereits gesagt hatte. Traviane ließen wir bei ihr zurück, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Eilig kehrten wir zum Marktplatz zurück, wo Trogerik und ich uns zum Praios-Tempel wandten. Breite Stufen führten zum reich verzierten Portal hinauf, vor dem zwei junge Novizen und ein Tisch mit einer Sanduhr und dem Stundengong standen. Wir betraten das Innere des Tempels, welches durch das durch die großen Glasfenster fallende Sonnenlicht hell erleuchtet war. In zahlreichen Holzbänken saßen diverse Menschen jeden Standes, wir konnten aber niemanden entdecken, auf den Raidris Beschreibung des dicken Burkhard passen könnte. Als wir uns offenkundig suchend durch den Tempel bewegten, sprach uns ein Novize an, dem aber kein seltsamer Besucher aufgefallen war, woraufhin wir ihm in knappen Worten eröffneten, weshalb wir da waren. Sichtlich bestürzt bat er uns, ihn zu begleiten, und führte uns durch einen Seitengang in die hinteren Räumlichkeiten des Gebäudes. Mir fiel auf, dass Drogerick mit jedem Schritt nervöser zu werden schien. Ich konnte mir das aber nicht erklären. Als wir schließlich in ein Gemach geführt wurden, in dem eine in beeindruckende Roben gekleidete ältere Dame hinter einem großen Tisch saß, brachte er kaum ein Wort heraus, weshalb ich das Reden übernahm. Es handelte sich um Ildaria Lichterglanz, und sie war die Vorsteherin des Tempels. Von dem jungen Geweihten bereits grob in Bilde gesetzt, bat sie uns um eine ausführlichere Erklärung, die ich sogleich lieferte. Als sie uns zu Ende angehört hatte, klingelte sie nach einem weiteren Priester, Priodan mit Namen, der unverzüglich den Tempelschatz kontrollieren sollte. Während er dies tat, dankte und lobte sie uns für unsere Umsicht und Hilfe und erkundigte sich dann, wie wir an diese Informationen gelangt seien. Nun brach es plötzlich aus Drogerick heraus und er erzählte bis ins kleinste Detail alles, was uns passiert war, seit wir bei dem Waffenhändler auf Treviane getroffen waren. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir erst durch seine Erzählung bewusst wurde, wie aggressiv und unangemessen ich mich im Badehaus verhalten hatte. Meine Freunde hatten meine plötzliche Eile offenbar überhaupt nicht verstanden, da ein stundenlanger Aufenthalt im Badehaus für sie nicht nur nichts Ungewöhnliches ist, sondern gar als ein Luxus angesehen wird. Die seltsame Freude der Menschen an Wasser werde ich wohl nicht so bald verstehen, geschweige denn teilen können. Doch muss ich fürderhin diese Absonderlichkeit bedenken, wenn es ihre Handlungen zu beurteilen gilt. Nachdem Drogerick seine Erzählung beendet hatte, trat Priodan wieder herein und berichtete, der Tempelschatz sei vollständig und an seinem Platz, worüber wir alle sehr erleichtert waren. Hochwürden Lichterglanz bedankte sich noch einmal mit vielen Worten. Sodann verabschiedeten wir uns und wurden von einem Novizen zurück in den Hauptraum geleitet. Da Faruk und Romualdo offenbar noch nicht zurück waren, schickte ich Drogerick, ihnen zu berichten, während ich noch eine Weile bleiben wollte, um aus unauffälliger Position die Besucher des Tempels zu beobachten. Sobald er sie gefunden hat, sollen sie mich abholen und wir können unsere nächsten Schritte planen. Während ich warte, habe ich, natürlich ohne in meiner Wachsamkeit nachzulassen, die bisherigen Ereignisse des Tages niedergelegt. Allmählich jedoch beginne ich mich zu wundern, wo meine Gefährten bleiben. In manchen Situationen sind sie ohne meine Führung und meinen Rat doch recht hilflos, und ich hoffe sehr, dass sie keine Schwierigkeiten haben.
Während Faruk im fetten Schinken auf eine neue Truhe wartete, begab ich mich zum Praios-Tempel, um Drogerick und Kiranos von unserem Erfolg zu berichten und ihnen zu sagen, dass wir uns im Zeughaus treffen würden. Auf halbem Wege erblickte ich jedoch Drogerick, der mir entgegenkam, und ich erzählte ihm kurz, was wir erreicht hatten und dass er Kiranos so schnell er könne hole, um im Zeughaus weitere Schritte gegen die Dergelfeldbande einzuleiten und eventuell mehr über den Verbleib des Bruders Travianes herauszufinden. Als Drogerick umgekehrt und ich einige Schritte in Richtung Zeughaus gegangen war, hörte ich den Mittagsgong des Praios-Tempels erklingen, welcher die Praios-Stunde markierte. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Ich hatte die Einladung zum Essen in der Akademie vergessen.